Apostelgeschichte 12, das Wort des Herrn. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zu bewachen, in der Absicht, ihn nach dem Passe dem Volk vorzuführen. So würde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber würde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und sehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem Eisentor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem beinarmen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Magd namens Rhoda herbei, um zu hören. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus steht vor der Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestanden darauf, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffnete, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachten und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastes, dem Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hätten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von des Königs seine Nährung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm: Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied, vom Würmen zerfressen. Das Wort Gottes aber breitet sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Amen. Was für eine Geschichte. Bevor wir zum Predigt kommen, lass uns nochmal kurz beten. Herr, wir bitten um deinen Geist. Wir wollen diesen Morgen von dir zu hören. Du bist es, der diese Zeit besonders, anders und lebensspendend macht. Und ohne dein wirksames Wirken verschwinden wir unsere Zeit. Deshalb bitten wir um dich, dass du zu uns heute Morgen sprechen wirst. Und das beten wir in deinem Namen. Amen. Wir werden genau da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir fahren damit fort zu betrachten, dass wir in diesem Kapitel nicht nur eine Geschichte haben, sondern nicht nur eine große Geschichte, besser gesagt, haben, sondern die große, ganze Geschichte. Wir haben die gesamte Geschichte der Welt vor uns, hier in Apostelgeschichte 12. Es ist keine allegorische Geschichte und keine Disney-Geschichte, sondern eine sehr reale, tatsächliche Geschichte. Und doch ist es ein Bild oder ein Muster dessen, was immer in der Welt geschieht, was immer geschieht. Und so werden wir heute Gottes große Geschichte weiter betrachten. Aber durch die Brille der Kirche heute. So sollte dieses große Ganze unsere Erwartung prägen. Das ist unsere Frage. Was können und sollen wir, so wie die Kirche, erwarten als Teil dieser Geschichte? Natürlich gibt es viele potenzielle Anwendungen und Prinzipien für das Leben. Und leider können wir heute nicht über alle nachdenken. Also unser heutiger Fokus wird richtige Erwartungen. Was können wir als Christ erwarten? Und es ist eine wichtige Frage, weil falsche Erwartungen zu falschen Hoffnungen führt. Falsche Erwartungen führt immer zu falschen Hoffnungen. Hier in der Apostelgeschichte 12 geht es um eine Kirche, die das Richtige tut, oder? Aber offensichtlich nicht erwartet, dass etwas dabei herauskommt. Besonders, wenn es um das Gebet geht. Und wir haben tatsächlich in diesem Kapitel ein großartiges Bild der modernen Kirche. Es ist eine Kirche, die betend und pflichtbewusst ist, aber dennoch zweifelt. Ist das eure Erfahrung? Es ist natürlich nicht Neues. Selbst als die Jünger den auferstandenen Jesus zum ersten Mal sahen, hatten sie Probleme. Stellt ihr euch vor für einen Moment, wie du dich fühlen würdest, als du den auferstandenen Jesus sahst. Dort in seiner ganzen Herrlichkeit, die Erkenntnis, dass er wirklich lebendig ist. Er hat alles wirklich getan, was er versprochen hat. Er ist der Herr und er steht vor dir. Man kann es nicht ablehnen. Wie haben die Jünger reagiert darauf? Matthäus 28 sagte uns, dass sie, diese Jünger, ihn in diesem Moment anbeteten, aber einige waren skeptisch. Beschreibt das überhaupt deinen Glaube? Oder beschreibt das deine Beziehung zu Gott? Anbetend, aber zweifelnd. Anbetend, aber skeptisch. Erinnert euch, was die Jünger sagten, als die Frauen zum ersten Mal berichteten, dass das Grab Jesus leer war. In Lukas Kapitel 24 heißt es, aber diese Worte erschienen ihnen, den Jüngern, als Unsinn. Es konnte nicht sein, die dachten. Und sie wollten ihnen nicht glauben. Das hörte genau wie die Reaktion auf Rhoda hier in Apostelgeschichte 12, oder? Es sieht wie Unsinn, wenn der Herr wirkt. Es gibt leider immer eine Tendenz unter dem Volk Gottes, seine Kraft und Hilfsbereitschaft zu minimieren oder und zu zweifeln. Und in gewisser Weise sind wir alle wie Thomas. Und wir sehen Symptome davon überall. Zum Beispiel, die moderne Kirche scheint oft zu versuchen, Gott zu helfen. Habt ihr das bemerkt? Viele Gemeinden verdreht Texte und Verse, um sie akzeptabel zu machen. Oder wir übersetzen die Bibel neu oder modernisieren sie. Sonst würde sie nicht dem modernen Geschmack entsprechen. Außerdem sind Wunder, wie hier in Apostelgeschichte 12, so umstritten. Wie konnte Gott so viele Wunder tun? Ehrlich. Wir können doch nicht wirklich erwarten, dass wir alles glauben, was hier in der Bibel steht, oder? Es ist so unwissenschaftlich, so ab- oder unnormal und so unfassbar. Konnte er wirklich in anderer Fehle eine Welt in 7 Tagen erschaffen? Oder konnte er wirklich eine Arche über das Wasser tragen oder einen Prophet in einem Fisch am Leben erhalten? Das kann nicht sein. Konnte er wirklich jemanden von den Toten auferstehen lassen? Sogar sich selbst? Weil unsere persönliche Erfahrung anders ist und atheistische Wissenschaftler anders sagen, zweifeln wir. Wir zweifeln die Wunder und die übernatürlichen Sachen in der Bibel. Das ist ein Symptom. Nach einem anderen Symptom ist die Versuchung zu glauben, dass wir unsere Botschaft nicht mitteilen sollten. Sie ist zu beleidigend. Man sagt uns, dass wir hasserfüllt sind oder veraltet oder ungebildet oder verrückt. Anstatt auf das Wort Gottes zu hören, sind wir versucht, auf Menschen zu hören und uns von der Welt beeinflusst zu lassen. Und auf diese Weise erlauben wir uns, den Heroden von heute gefügig zu sein. Wir erlauben uns, die falschen Urteile von falschen Richtern zu glauben. Das ist ein Symptom oder zumindest eine Versuchung. Ein letztes Symptom, das ich erwähnen werde, besteht darin, den Glauben aufrecht zu erhalten, indem wir unsere Erwartungen sehr niedrig ansetzen. Und das sehen wir hier. Wenn wir keine großen Dinge von Gott erwarten, werden wir nicht so enttäuscht sein, oder? Und so beten wir um sehr allgemeine Dinge. Oder wir beten um Dinge, die wahrscheinlich wie so geschehen wären. Wir beschränken unsere Gebete auf einfache oder überschaubare Bitten. Außerdem, wer glaubt wirklich, dass wir mit einem Glauben wie ein Senfkorn einen ganzen Berg versetzen können? Diese Symptome unter anderem führen uns zu unserer ersten richtigen Erwartung von der Kirche hier in Apostelgeschichte 12. Und es ist Erwartungen im Gebet. Wie viele andere Themen in der Bibel ist Gebet nur wirklich eine Spitze eines Eisbergs. Gebet ist die finale Folge von Glauben und Erwartungen und so viele anderes. Wie wir beten und wofür wir beten und so weiter, kommt nur von vielen, vielen anderen Sachen. Und so werden wir hier sehen. Die Erwartungen in der Gemeinde in Apostelgeschichte 12 spiegeln sich in ihrer Reaktion auf eine Gebetserhörung wieder. Um es ganz offen zu sagen oder einfacher zu sagen, sie haben keine Antwort erwartet. Das sehen wir. Würdest du auch so reagieren, wenn du in diese Geschichte wärst? Ein Aspekt von Gebet ist, dass es demonstrierter Glaube ist. Es ist Glaube in Aktion. Auf diese Weise drücken deine Gebete oft alles aus, was du über Gott glaubst. Siehst du das? Deine Gebete offenbaren, was wir oder was du an Gott wirklich denkst. Wir sprechen oft über Gebet in der Kirche, aber was sagen deine Gebete oder unsere Gebete über uns, über dich? Die Heiligen haben immer zu Gott gebetet, einschließlich Jesus, weil sie Gott kannten. Sie konnten nichts anderes als ihn zu preisen, weil sie liebte ihn und vertraute ihm über alles. Und sie kannten ihn so gut, dass sie an Gottes Macht glaubten. wirklich glaubten. Und sie glaubten an Gottes Fähigkeit zu helfen. Aber auch nicht nur an seine Fähigkeit, sondern auch an seine Bereitschaft zu helfen. Diesen Morgen, ist das deine Sicht von Gott? Glaubst du das über ihn? Eine wichtige Wahrheit ist drin gefunden. Dein Glaube an Gott und deine Beziehung zu Gott bestimmen deine Erwartungen im Gebet. Ich kann es nochmal sagen. Dein Glaube an Gott und deine Beziehung zu Gott bestimmen deine Erwartungen im Gebet. Ebenso werden sich deine Zweifel und Missverständnisse von Gott in deinen Gebeten widerspiegeln. Deshalb müssen wir Gott so kennen, wie er in der Heiligen Schrift wirklich offenbart ist. Anders ausgedrückt, von einem fernen Gott oder einem machtlosen Gott oder einem unfreundlichen Gott oder einem unbekannten Gott werden wir nicht so viel erwarten. Wir werden aufhören, Sachen zu erwarten, wenn wir glauben, dass Gott uns in der Vergangenheit enttäuscht oder im Stich gelassen hat. Um zu erfassen, was das eigentliche Problem der Kirche ist hier, denkt ihr nochmal darüber nach. Das Problem hier in der Apostelgeschichte war, dass sie zwar mit Gott sprachen, aber immer noch im Schauen wandeln, um die Worte von 2. Korinther 5 zu nutzen. Sie wandeln im Schauen. Sie baten Gott um Hilfe, aber sie erwarteten nichts. Sie sind überrascht, dass er geantwortet hat. Sie erwarteten ihre normale Erfahrung. Sie verließen sich auf ihre eigenen Fähigkeiten. Und sie waren immer noch überwältigt von der unmittelbaren Not. Das Problem der Kirche hier und heute ist, dass wir unsere Augen auf die Welt oder auf uns selbst richten. Wenn wir stattdessen unsere Augen auf den Herrn richten müssen. Es ist das gleiche Problem wie bei den Kundschaften in 4. Mose 13. Erinnert euch an diese Geschichte? Wer war dieser Mann? Ich habe ihre Geschichte in letzter Zeit oft gepredigt, weil ich sie für so wichtig und relevant halte. Wenn du nicht an diese Geschichte erinnern, lass mich kurz daran erinnern. Diese 12 Kundschafter. Gott hat sein Volk auf wundersame Weise an die Grenze des verheißenen Landes gebracht, so wie er versprochen hat. Er befiehlt seinem Volk, 12 Kundschafter auszusenden, um das Land zu besichtigen. Aber wir müssen uns daran erinnern, wer diese 12 Kundschafter waren. Erinnert euch mit mir. Alle 12 Kundschafter kamen auf dieselbe wundersame Weise aus Ägypten heraus. Sie alle sahen die 10 Plagen über Ägypten. Sie alle durchquerten das Rote Meer auf trockenem Boden mit ihren eigenen Füßen. Sie haben es gefühlt. Sie alle sahen, wie die mächtigste Armee der Welt, Ägypten, von den Wellen weggespült würde. Dann würden sie alle tagsüber von einer Wolke und nachts von Feuer durch die Wüste geführt. Die alle sie haben das gesehen. Gott ließ Nahrung für sie alle von Himmel regnen und ließ frisches Wasser aus dem Felsen sprudeln. Sie alle aßen das Manna und tranken das Wasser. Sie alle sahen die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Sinai. Und schließlich sahen sie alle dasselbe Land, dieselben Produkte, dieselbe Landschaft und dieselbe Herrlichkeit. Es war ein fruchtbares und wundersames Land. Außerdem sahen sie alle die gleichen Feinde. Aber alles war genauso, wie Gott es versprochen hat. Genau. Habt ihr jemals gedacht, Mensch, wenn ich nur ein Zeichen von Gott sehen könnte, würde ich ihm für immer vertrauen? Wie wäre es dann, dieser Mann zu sein? Alles erlebt, alles ersehen, alles beobachtet. Jede Kundschafter, alle 12, hat all das erlebt und beobachtet. Es war alles das Gleiche. Und obwohl es scheint, dass sie alles das genaue Gleiche gesehen haben, gab es ein Problem. Erinnert euch daran? Sie waren sich völlig uneinig, was sie dann tun sollten. 10 von ihnen kamen zu einem Schluss, 2 kamen zu einer anderen. Die 10 sagten, ja, ich weiß, was Gott getan hat und ich weiß, was Gott gesagt hat und alles ist treu, alles ist die Wahrheit. Aber diese Einnahme des Landes, das ist unmöglich. Diese Feinde, die sind zu groß. Und wir müssen nach Ägypten zurückkehren. Es gibt keinen anderen Weg. Aber die zwei, was haben sie gesagt? Die zwei sagten, nein, wir vertrauen auf den Herrn. Und wir glauben, dass er uns dieses Land gegeben wird. Er war uns bisher treu und wird uns auch weiterhin treu sein. Aber was ist der Unterschied zwischen die 10 und die 2? Die haben dieselbe Erfahrungen, dieselbe Beobachtungen, dasselbe alles. Nur die Augen sehen anders. Die 10 wandelten in Schauen, nicht im Glauben. Und die 2 wandelten im Glauben, nicht in Schauen. Die anderen 10 sahen viele Dinge, aber ihre Augen sahen nicht den Herrn, Gott. Sie wussten, wo sie gewesen waren und sie wussten, wohin sie gingen. Aber sie kannten Gott nicht. Besser gesagt, sie sahen zuerst die Feinde und die Schwierigkeiten und die Umstände. Und das prägte ihre Erwartungen und ihr Vertrauen. Die anderen beiden, die 2 Kundschafter, hatten Augen des Glaubens. Sie sahen Gott. Ihre Augen sahen nicht zuerst die Schwierigkeiten, Umstände und so weiter, sondern sie blickten zuerst nach oben zum Herrn. Sie kannten ihn und sein Wort und deshalb waren sie wachsam, erwartungsvoll und vertrauten auf ihn. In ähnlicher Weise sah die Gemeinde hier in Apostelgeschichte 12 Herodes und den Tod von Jakobus, in Petrus im Gefängnis. Sie sahen Mächte und das Böse und sie glaubten sie nicht, dass Gott Petrus retten könnte. Wir aber können und müssen unsere eigenen Erwartungen ändern. Dazu müssen wir unsere Augen auf Gott richten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kennst du diesen Gott? Vertraust du ihm? Wenn du in der Gemeinde von Apostelgeschichte 12 wärst, wie hättest du erwartet? Und was sagt deine aktuelle Gebete dazu? 1. Johannes 5, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wir können und sollen mit Erwartungen beten. Eine weitere große Versuchung in unsere Erwartungen hat mit unserer Bequemlichkeit zu tun. Ganz oft verwechseln wir ein bequemes, sorgenfreies Leben mit Gottes Segnen und nehmen an, dass Schwierigkeiten nur dann auftreten, wenn Gott zornig ist. Die Bibel hier und in etwas andere und viele andere Stellen zeigt uns eindeutig, dass das nicht so ist. Tatsächlich, was wir oft in der Bibel sehen, ist, dass wir manchmal getroffen werden müssen, geschlagen werden. Und ich meine das buchstäblich, aber auch abstrakt. Es gibt endlose biblische Beispiele für diese Wahrheit. Und es gibt auch viele Segnungen, die kommen, wenn Gott sein Volk schlägt. Wenn das ein bisschen hart klingt, schaue Vers 7 und im Vergleich zu Vers 23 an. In Vers 7 ist das, Peter ist geschlagen von den Engeln und in 23 Herod ist von dem Engel auch geschlagen. Das Wort verschlagen ist in beiden Versen auf Griechisch dasselbe. Und viele Kommentare bemerken, wie ungewöhnlich die Wortwahl hier ist. Es ist nicht normal. Aber genau das ist der Punkt. Derselbe Engel bringt von Gott sowohl Petrus als auch Herodes denselben Schlag von Gott. Für Petrus wird er geweckt. Herodes wird aber zu Tode gestraft. Der Schlag Gottes kann sowohl Freiheit als auch Zerstörung bringen. Es kann ein sanfter, aber strenger Vater oder ein grimmiger Krieger sein. Seine Schläge zeigt uns beide Seiten. Er hat unterschiedliche Ziele für sein Volk und für seine Feinde. Wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass wir Gott Gutes von Gott erwarten. Und wir kennen das Ende der Geschichte. Wir wissen, wohin wir gehen werden. Warum werden wir dann so schnell ungeduldig, wütend oder deprimiert, wenn die schlechten Dinge passieren? Das ist die Frage von diesem Punkt. Natürlich passieren auch schlimme Dinge. Aber wenn wir schlimm sagen, meinen wir meistens in Wirklichkeit eher unerwartete Dinge oder unangenehme Dinge. Oder wenn wir meinen schlecht subjektiv, wie ich in schlecht ... für mich, nicht objektiv oder nicht das tatsächliche Böse oder die Ungerechtigkeit. Und in diesem Fall ist es eigentlich oder tatsächlich möglich, dass das, was wir als schlecht empfinden, gar nicht schlecht ist. Aus was hier in der Apostelgeschichte passiert, sieht sehr schlimm aus. Aber würde jemand sagen, dass dieses Kapitel schlimm für die Gemeinde ist? Nein. Vielmehr, was hier passiert, ist der Plan und die Fürsorge des Herrn. Denkt an andere Beispiele mit mir. Denkt zum Beispiel an Maria und Martha in Johannes 11, wenn Lazarus fast tot war. Sie erwarteten, dass Jesus eilen würde, um Lazarus zu retten und zu heilen. Als aber Jesus das nicht tat, was haben sie getan? Sie stellten ihn zur Rede. Und genau wie die Kirche hier in der Apostelgeschichte, zweifeln Maria und Martha an der Fähigkeit Jesus, Lazarus auferstehen zu lassen. Sie erwarteten, dass er geheilt werden müsste, sonst wäre es zu spät gewesen. Noch ein Beispiel, denk an Petrus in Matthäus 16. Als Jesus verkündet, dass er seine Kirche bauen wird und selbst die Pforten des Todesreiches werden sie nicht überwältigen. Aber dann, was sagt Jesus? Ja, aber ich muss nach Jerusalem gehen, um zu sterben. Erinnert euch, wie Petrus darauf reagiert hat? Petrus weist Jesus zurecht. Petrus tadelt Gott. Und in beidem Fehler erweckt der Herr seinem Volk. Er schlägt sie mit der Wahrheit. Jesus fragt Martha unverblümt: Glaubst du an mich? Wirklich? Jesus nennt Petrus Satan. Satan. Und sagt ihm: Weiche von mir. Du denkst nicht an Gott. Es ist eine harte, unangenehme, aber sehr notwendige und wichtige Antwort Gottes. Er sagte uns durch den Prophet: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wie oft müssen wir auf diese Weise getroffen werden, aus unserem geistlichen Schlaf geweckt werden, um aus unseren falschen Erwartungen und Überzeugungen über Gott aufgerüttelt zu werden? Konnte es sein, dass die sogenannten schlimmen Dinge in unserem Leben dazu gedacht sind, uns aufzuwecken? Ich möchte nicht was minimieren, aber ich möchte nur Wahrheit einzubringen. Konnte es sein, dass die unsere Augen für Sünde offen oder unsere Lauheit oder uns erinnern zuerst, dass das Reich Gottes zu zucken und um uns daran zu erinnern, wer wir sind, Töchter und Söhne des Königs? Oder um uns zu helfen, den Segen und die Gnade von Gottes Führung zu erkennen? Oder um uns daran zu erinnern, dass der Geist Gottes in uns wohnt? Oder dass wir den Namen von Jesus tragen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott uns treffen und disziplinieren kann. Er konnte zulassen, dass etwas wirklich Schlimmes oder Böses geschieht. Die Kirchengeschichte ist voll von Verfolgung und Häresie. In unzähligen Fehlern von Verfolgung lässt Gott seine Kirche wachsen und sie wächst und breitet sich aus. Und in Zeiten der Häresie stärkt Gott seine Kirche. Bekenntnisse und Katechismen werden erstellt und die Bedeutung der richtigen biblischen Theologie wird wiedergestellt. Gott hat Krankheit und Leid benutzt, um viele Menschen zu ihm oder sogar zurück zu ihm zu bringen. Vielleicht ist das deine Geschichte. Sogar Einsamkeit oder geistliche Isolation kann eine Züchtigung durch Gott sein. Das Westminster Bekenntnis in 5.5 zitiert zahlreiche Bibelstellen und sagte uns, dass Gott uns sogar für bestimmte Zeiten verlassen kann. Nicht völlig, aber er lässt zu, dass wir versucht werden und erlaubt uns sogar, unseren eigenen Weg zu gehen für eine kurze Zeit. Aber warum? Er sagt, um uns unser sündiges Herz zu zeigen und daher um uns zu zeigen, wie stark die Sünde ist und um uns zu demütigen. Aber warum? Damit wir uns mehr und mehr auf ihn verlassen. Das ist Gottes Züchtigung. Das ist die Absicht. Und diese Absicht ist immer gut und dient der Wiederherstellung. Also wir sollten diesen Schlag des Herrn in diesem Leben erwarten. Gott ist zutiefst besorgt um seine Kirche und ihre Mitglieder. Und deshalb schlägt er sie, um sie wiederherzustellen und zu erwecken. Gott ist auch zutiefst besorgt über die Feinde seines Volkes. Und deshalb schlägt er sie, um sie zu zerstören, wie wir letzte Woche gesehen haben. Das ist zu erwarten. Und damit kommen wir zu unserer letzten Erwartung aus der Apostelgeschichte 12 dieser Morgen. Es kommt in Vers 24. Er sagte uns, dass das Wort Gottes aber breitet sich auf und mehrte sich. Das ist normalerweise das Ende jedes Abschnitts in Apostelgeschichte. Und es erinnert uns daran, dass das Reich Gottes unaufhaltsam ist. Ungeachtet der Umstände, die schlimmsten und besten, das Wort des Herrn sich immer weiter vermehrt und ausbreitet. So sollten wir hier und jetzt erwarten. Wir sollten erwarten, dass das Reich Gottes in Basel und in der Schweiz ausbreiten wird. Erwartest du das? Wir sollten erwarten, dass das Reich Gottes sich in unsere Familien, Arbeitsstellen, Vereine und so weiter ausbreiten wird. Die Wahrheit ist, egal wie wir gehen und egal wie wir uns fühlen, das Reich Gottes ist da und es kommt. Egal wie unabhängig davon, wie sehr jemand gegen unseren Glauben ist oder ihre Geschichte und die Gründe, warum sie kein Christ sind, das Reich Gottes breitet sich aus. Wenn du heute Morgen Christ bist, bist du ein Teil dieses Reiches. Kannst du das erkennen? Dein Gebetsleben und deine Reaktionen auf Gott können bestimmte Probleme oder Sünde aufzeigen, wie die, über die wir gesprochen haben. Aber sie bestimmen nicht deinen Status als Sohn oder Tochter. Das ist was anderes. Nein, ich möchte, dass wir uns fragen, womit gibst du dich zufrieden? Gibst du dich mit Ungeduld zufrieden oder mit Selbstvertrauen oder mit einem Mangel an Mitgefühl? Betest du mit keinen oder geringen Erwartungen? Bist du wütend, dass Gott dein Leben nicht so genommen hat, wie du es erwarten hast? Meine lieben Brüder und Schwestern, jeder dieser Punkte ist mit Schmerz und Enttäuschung verbunden. Wir leben sicherlich in einer verfluchten Welt, die unter dem Fluch des Todes steht. Aber, wie der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, gib dich nicht länger mit der Milch zufrieden, wie die Zäulinge. Gib dich Fleisch über. Gib dich nicht mit den Hügeln des Baselland zufrieden, in anderen Worten, denn du kannst dir nicht vorstellen, wie die in den Alpen wären. Ob die Kirche siegt oder scheinbar unterliegt, Gottes Reich wächst. Gibst du dich mit einem Leben wie Herodes, wie die Welt zufrieden? Lebst du in Ohnmacht oder Hoffnungslosigkeit? Oder mit sehr niedrigen Erwartungen? Wenn ja, wenn wir ehrlich sind, dann bitte ich dich dringend, als ich mich selbst bitte, richte eure Augen auf Jesus. den Anfänger und Vollender des Glaubens. Alle Macht im Himmel und Erden ist Christus gegeben. Wenn du auf ihn blickst, sieh deinen König, sieh deinen Schöpfer, sieh deinen Tod und sieh deinen Preis, den er zu zahlen bereit war, um treu zu bleiben. Sieh die Auferstehung. Sieh, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Sieh, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das sehen wir hier in der Apostelgeschichte und in die ganze Geschichte der Welt. Alles, was ich gerade gesagt habe. Wir sehen diesen König und seine Arbeit, seine Werke in die Welt. Und sieh, dass es nichts gibt, das uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas Geschaffenes. Sehe, welche Liebe er zu uns hat, dass er uns seine Kinder nennt, und so sind wir. Sieh, welche Herrlichkeit und Freude auf dich wartet. Sieh das Paradies, das er für uns bereitet hat. Und sieh, wo wir alle Tage bei ihm sein werden, wo es keine Träne, keinen Tod, keine Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz gibt. Sieh, wie es in dem großen Kirchenlied heißt, wenn wir 10.000 Jahre dort gewesen sind, hell leuchten wie die Sonne, haben wir nicht wenige Tage, um Gottes Lob zu singen, als am Anfang. Siehst du diese Dinge? Spiegelt sich das in deinem täglichen Leben wider? Betest du in diesem Sinne? Vertraust du ihm, diesen Gott, der dies versprochen hat? Und erwartest du diese Dinge? Das ist die Geschichte und die Zukunft der Welt. Es ist eure Geschichte, ihr Gläubiger in Christus Jesus. Amen. Lass uns zusammen beten.